Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Heute zu Gast Martin Gaeth. Martin war schon dreimal Gast im Podcast und ich unterhalte mich immer super gerne mit ihm. Da müssen wir immer ein bisschen schauen, dass wir uns an die Zeit halten, weil einfach jedes Mal für mich sehr viel Inspiration, sehr viel positive Energie rüberkommt. Das erste Mal sprachen wir über Rock Your Idea und daraus wurden zwei Folgen. Das zweite Mal über Rock Your Work und heute ist sein neuestes Buch dran, Smart Arbeiten mit der Delete-Strategie. Und da wollen wir ein bisschen gucken, was das einerseits, was es damit auf sich hat und andererseits, was das gegebenenfalls auch mit den Themen, die uns verbinden, Fachkräftemangel etc. zu tun hat. Herzlich willkommen zurück, Martin, zum vierten Mal. Und dabei haben wir dein spannendes Buch, die Vier-Tage-Woche, sogar übersprungen. Vielleicht magst du dazu im Intro zwei, drei Worte sagen, bevor wir dann zum Smart-Arbeiten-Buch wechseln.
Ja, guten Morgen, Christian. Und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vier-Tage-Woche war tatsächlich auch die Bridge zu Smart-Arbeiten mit der Delete-Strategie, weil ich habe vor anderthalb Jahren mit hunderten Unternehmen gesprochen, die bereits eine Vier-Tage-Woche praktizieren. Und das Faszinierende, es gibt halt Parallelen zwischen allen Unternehmen und eine der Parallelen ist, die haben zuerst ihre Prozesse aufgeräumt, haben daraufhin dann eine Arbeitszeitverkürzung eingeführt bei vollem Lohn. Und das ist ja die eigentliche Definition oder der Unterschied zu zum Beispiel Teilzeitmodellen, dass man sagt, okay, eine Firma führt die Vier-Tage-Woche ein, damit eine 3-Tage-Freizeit, damit mehr Erholung für die Mitarbeitenden, aber eben nicht, dass alles, was man vorher hatte, in 4 Tage gequetscht wird. Das kann nicht funktionieren und das ist eben auch nicht das, was die tun, die es praktizieren. Und inzwischen gibt es ja mindestens 34.000 Unternehmen in Deutschland, die bereits eine 4-Tage-Woche eingeführt haben. Man sagt, also das sind die offiziellen Zahlen, 1%, vielleicht sind es sogar auch mehr, aber und jetzt sagen manche natürlich, 1% ist wenig. Ich finde 34.000 Unternehmen wahnsinnig viel für ein Modell, was ja letztendlich erst im letzten und vorletzten Jahr richtig Fahrt aufgenommen hat. Und das Faszinierende ist, die Inhaberinnen und Inhaber machen es einfach, auch wenn öffentlicher sehr dagegen gehalten wird inzwischen, so von wegen alle sind faul, aber das ist ja genau das, die Inhaberinnen und Inhaber von, also es, alle 34.000 Unternehmen sind inhabergeführte Unternehmen und die gucken sich einfach die Vorteile an und stellen fest, wow, das hat ja richtig viele Vorteile und dann machen die das einfach. Und durch dieses Verbindende, dass die alle zuerst ihre Prozesse aufgeräumt haben, habe ich halt hunderte von Beispielen damals schon gefunden und habe festgestellt, okay, das ist eigentlich jetzt mal völlig unabhängig davon, ob du 4, 5 oder 6 Tage arbeitest, dieses Verbindende, die Prozesse aufzuräumen, auszumisten und dadurch zukunftsfähig zu werden, das ist das, was mich daran besonders fasziniert und deswegen jetzt das fünfte Buch zur Delete-Strategie.
Die Brücke hast du gut geschlagen, also das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Und ausmisten und dadurch zukunftsfähig werden, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Brücke. Meine Frage, als ich mir das angeguckt habe und durchgeguckt habe, für wen hast du das Buch geschrieben? Also wer ist sozusagen die Zielgruppe und welches Problem löst du für diese Menschen mit dem Buch?
Ja, es ist ja faszinierend, dass, also egal in welcher Branche, wenn man mit Menschen redet, sagen dir ganz, also oder sagen mir immer mehr Menschen, wir sind überlastet. Und dieses Überlastetsein bedeutet automatisch, dass du weniger zukunftsfähig bist, weil du wirst im Schnitt kränker. Das zeigen ja auch die Statistiken. Die Deutschen werden aktuell, haben immer mehr Krankentage. Aber und das ist auch ein Phänomen in Österreich, Schweiz, exakt genau dasselbe. Und diese Überlastung kommt natürlich dadurch, dass es in einer Überflussgesellschaft immer mehr Möglichkeiten gibt, immer mehr Tools, immer mehr Webseiten, immer mehr Angebote, immer mehr Produkte, immer mehr Materialien. Und dieses immer mehr, darauf sind wir ja nicht vorbereitet. Also wir kommen aus einer Mangelgesellschaft. Meine Eltern sind im Krieg groß geworden. Die kennen keinen Überfluss, jedenfalls damals nicht. Jetzt haben wir einen Überfluss in allen Belangen und müssen lernen, damit umzugehen. Und deswegen habe ich das Buch erstmal grundsätzlich für jede und jeden geschrieben, die eine Überlastung erlebt und dann durch die konkreten Übungen und Beispiele, die ich zeige, wird aber genauso klar, dass der Einzelne oder die Einzelne im Unternehmen natürlich am wenigsten bewegen kann. Ich kann starten, ich kann für mich erstmal klären, was sind denn die Aufgaben, die ich eigentlich mache, welchen Wert haben die für das Unternehmen? Und dann muss ich aber in einen Dialog eintreten mit dem Team, mit den Führungskräften, im besten Fall natürlich mit dem ganzen, im ganzen Unternehmen, dass ich mich darauf verständige, was sind denn die Aufgaben, die vielleicht mal wertvoll waren, die jetzt aber wertlos geworden sind. Wenn ich die streiche, gewinne ich halt fürs ganze Unternehmen mehr Fokus, mit mehr Fokus auch am Ende mehr Erfolg und mehr Umsatz und mehr Attraktivität und dadurch auch wieder mehr Fachkräfte. Und das sind diese Prozesse. Insofern ist es schon ein Ansatz, der fürs gesamte Unternehmen am wirkungsvollsten ist, aber jeder Einzelne kann bei sich anfangen.
Also du hast so eine Kausalkette, ne?
Genau.
Du sagst letzten Endes, also eine große, ein großes Problem, was wir haben, weswegen auch jetzt, wenn ich jetzt mal auf meine Zielgruppe beziehe, Unternehmen, mittelständische Unternehmen zwischen 150 und 1500 Mitarbeitern, die wachsen. Ja, Wachstum ist ja immer sehr schön, aber Wachstum bedeutet auch immer Überforderung. Also Wachstum bedeutet immer, dass ich außerhalb der Komfortzone unterwegs bin und viele Dinge, einfach Dinge tatsächlich immer mehr werden. Ja, ist ja logisch. Du kriegst dann mehr Kunden, du hast mehr Projekte, du hast, das heißt, wachsende Unternehmen sind besonders betroffen von dieser Überlastungssituation, weil selbst wenn sie relativ flexibel sind und immer neue Leute einstellen, kommen die gar nicht hinterher. Also wenn das Wachstum stark ist, kommen sie nicht wirklich hinterher. Und das bedeutet, dass in solchen Unternehmen diese Kompetenz ausmisten, Prozesse wahrscheinlich immer wieder überdenken, überarbeiten, weil wenn man wächst, verändern sich auch die Strukturen und Prozesse. Dann bekommt man mehr Fokus. Weil man mehr Fokus hat, hat man mehr Power, ne?
Genau.
Und wenn man mehr Power hat, dann hat man mehr Spaß, ne? Und mehr Erfolg.
Richtig.
Und wenn man mehr Spaß und Erfolg hat, dann ist man auch attraktiver und zieht dann wieder auch mehr Mitarbeitende an.
Und ein Beispiel, also dieses, ich kenne Leute, die haben, wo in der gesamten Firma, also auch genau in dem Spektrum, was du genannt hast, da werden dann Schulungen durchgeführt, wie schafft es der einzelne Mitarbeiter, weniger auf sein Handy zu gucken. Eine andere Firma, und das finde ich den intelligenteren Ansatz, die SKS Steuerberatung in Dresden, die haben einfach für die ganze Firma definiert, von 10 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr klingelt kein Telefon.
Ja.
Die Kunden wurden informiert. Die wissen, sie können halt vorher oder dazwischen anrufen. Wenn ein Neukunde anruft, landet er auf einen Anrufbeantworter. Das bedeutet aber für die Mitarbeitenden, sie haben pro Tag 3 Stunden garantierte Fokuszeit. Hinzu kommt, dass E-Mails im ganzen Unternehmen nur 2-mal am Tag zugestellt werden, intern. Das heißt, du hast eben nicht ständig pling, 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 sondern du hast halt 2-mal am Tag kommt der Schwung E-Mails, die kannst du abarbeiten in der Fokuszeit. Und das hat dazu geführt, dass die Mitarbeitenden heute statt 40 alle 34 Stunden arbeiten, bei vollem Lohn, aber sie sind stressfreier und sie schaffen mehr durch diese zwei Maßnahmen. Und das finde ich halt so faszinierend, dass da eben nicht gesagt wird, wir machen jetzt mal eine Schulung, wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weniger aufs Handy guckt, sondern die Firma schafft 2 strukturelle Veränderungen, die genau das bewirken und für alle eine stressfreiere Arbeit ermöglichen. Und jetzt kommen natürlich immer die Besserwisser, die sagen, ja, aber das geht ja nicht bei der Feuerwehr. Sage ich, nee, ich habe auch über eine Steuerberatung geredet und da brennt nichts an in den 3 Stunden, die das Telefon nicht klingelt. Ja, also man muss natürlich von Branche zu Branche unterscheiden und pro Branche gucken, was können wir denn hier strukturell so vereinfachen, dass die Mitarbeiter entlastet werden. Aber zum Glück gibt es ja aus allen Branchen Beispiele.
Ja, da bist du ja ein Meister drin. Ne? Wie, das wollte ich einfach eigentlich so, habe ich immer schon gefragt. Wie kommst du an so viele Beispiele? Weil mit so vielen Leuten kannst du ja gar nicht reden. Da reicht ja die Zeit nicht aus. Also
naja, doch, schon. Also, weil ich halte im Jahr so 70, 80 Vorträge und nach vor und nach jedem Vortrag komme ich ja ins Gespräch mit den Gastgeberinnen, Gastgebern, mit den Gästen. Das heißt, die erzählen mir ihre Geschichten. Dann und unterwegs im Zug lese ich wirklich viele Blogs, lese ich viele Artikel. Ich bin ja sehr aktiv auf LinkedIn und früher auf Twitter oder heute auf Blue Sky. Und da kriegst du die ganzen Beispiele eigentlich frei Haus geliefert. Und ich sammle die halt und ja. Und das finde ich eigentlich für mich auch persönlich die wichtigste Message und aber auch für die Leserinnen und Leser. Es gibt krass viele Unternehmen, die sehr, sehr vieles richtig machen und die sehr, sehr viel und die einfach sehr toll sind. Und mir wird insgesamt in der Gesellschaft viel zu viel gemeckert und gejammert und über schlechte Unternehmen geredet. Lasst uns doch einfach bitte alle mehr über gute Unternehmen reden, über gute Entwicklung, über wachsende Unternehmen, über darüber, dass Deutschland noch nie so viele Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt hatte wie letztes Jahr. Wir stehen auf Platz 2 aller Länder weltweit beim Europäischen Patentamt. Ja, warum wird darüber nicht öffentlich gesprochen? Ich finde, das gehört in die Medien. Das muss propagiert werden, statt ständig diese Besserwisser, ich sag mal 50 plus, 60 plus alte weiße Männer, die behaupten, alle Deutschen seien faul. Ich kann es nicht mehr hören und es ist einfach statistischer Unsinn. Es ist blanker Unsinn. Wir sind
überlastet. Ja, und das finde ich auch total wichtig, ne? Also da bist du für mich auch eben immer wieder eine Inspiration, weil du halt den Blick, aber nicht auf so eine, nicht so, so eine moralische oder so eine, ja, es gibt auch so eine Art, nur auf das Positive zu gucken, die auch wieder nervt, ne?
Total.
Aber ich bin total bei dir, ne? Ich glaube erstens, dass es viel mehr positive Dinge gibt. Ich glaube zweitens, dass genau dieser Blick immer auf das Negative ja eine selbsterfüllende Prophetie ist, so dass wir tatsächlich auch haufenweise negative Entwicklungen haben, ja? Also, es ist ja nicht so, man darf ja die Augen nicht verschließen vor dem Negativen, aber ich habe mich mehrfach in den letzten Monaten gefragt, weil ich auch viel unterwegs bin, was ist es an uns Deutschen, dass wir so kompliziert und so und immer rummosern und immer mit so einer schlecht gelaunten Miene durch die Gegend laufen, ne? Dann fährst du in andere Länder und gar nicht weit. Du kannst ja einfach mal über die Grenzen fahren. Also man muss ja gar nicht nach Amerika oder so fahren. Man kann ja auch mal nach Dänemark oder Schweden oder Holland oder was auch immer fahren. Schweiz, ja. Irgendwie, was einem da häufig begegnet, ist halt ein bisschen mehr Freundlichkeit und ein bisschen mehr Entspanntheit. Und dann fragt man sich halt schon, woran es kommt. Und ein Weg ist natürlich einfach ein bisschen mehr auf das Positive gucken und nicht ständig so den Rotstift in der Hand haben, ne?
Na,
Aber
und
Rotstift ist, wäre das Stichwort, ne?
Ja.
Was genau besagt die Delete-Strategie?
Ja.
Du hast von Aufräumen, Prozesse neu strukturieren geredet, aber wenn man es jetzt mal auf, wenn du jetzt mal die Elevator-Version sagen würdest, ne, ich sage jetzt mal schon mal die Überschriften, überflüssiges Streichen, ne, hier ist das Buch, so, ne, Produktivität steigern, kreatives Potenzial freisetzen, das sind ja schöne Versprechen eigentlich, ne, oder so Headlines, aber was ist die Strategie?
Genau, die Strategie ist halt regelmäßig zu gucken, was können wir weglassen? Das heißt, bevor eine neue Aufgabe eingeführt wird, was lassen wir dafür weg? Bevor ein neues Gesetz verabschiedet wird, welche vier Gesetze streichen wir? Bevor ein neues Projekt angenommen wird, welches Projekt lassen wir dafür weg? Und da habe ich halt Übungen im Buch, wo ich sozusagen, ich bin ja ein Fan von ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das heißt, ich kann sowohl als Person als auch als Organisation mit einem Bild feststellen, welche Aufgaben machen wir eigentlich als Unternehmen und als Person und welche davon haben noch einen Wert für das Unternehmen. Also im Sinne von Unternehmensentwicklung, von Umsatz, Gewinn und so weiter. Oder auch Attraktivität. Und ich sehe auf einen Blick, welche Aufgaben diese das eben nicht mehr erfüllen und die kann ich dann streichen. Und wenn ich die gestrichen habe, dann merken die Mitarbeitenden, ups, jetzt habe ich ja ganz konkret mehr Zeit für die wertvollen Aufgaben und dadurch eben genau das, was du vorhin auch schon sagtest, mehr Fokus und dadurch mehr Energie für die wertvollen. Und das ist dann sozusagen so eine positive Folgeerscheinung, dass ich erlebe, und das ist halt das Entscheidende, ich erlebe sofort den positiven Effekt und durch das Erleben des positiven Effekts werde ich sofort im nächsten Meeting sagen, okay, aber wenn wir eine neue Aufgabe, wenn wir ein neues Projekt annehmen, welches lassen wir dafür weg? Das verselbstständigt sich. Und das ist für mich so das Faszinierende. Ich bin ja seit 25 Jahren in Unternehmen tätig mit auch viel Workshops, Innovationsworkshops. Personalgewinnungsworkshops und jetzt eben auch mit der Delete-Strategie. Und die Delete-Strategie ist die, die sich am schnellsten im Unternehmen verselbstständigt, aus meiner Erfahrung jetzt, weil, und meine Erklärung im Moment ist, weil sie am schnellsten einen Erfolg erlebbar macht. Weil man sehr schnell erlebt, ja krass, also dadurch habe ich diesen Fokus, dadurch habe ich mehr Energie, dadurch, und das sind alles erfolgreiche Unternehmen, die das machen. Und das finde ich so faszinierend, dass auch erfolgreiche Unternehmen wahnsinnig viele alte, gewohnte Aufgaben mitschleppen und in dem Moment, wo sie feststellen, okay, wir können eigentlich jede Woche etwas streichen. Ich habe Unternehmen, die haben solche Listen, habe ich auch im Buch, dann ganz, ganz zum Glück hatte ich zwei Unternehmen, die mir auch ihre Delete-Listen oder Streichlisten, Löschlisten zur Verfügung gestellt haben. Und das sind lange, lange Listen, die sie innerhalb von 9 Monaten gelöscht haben. Und dadurch, und das ist halt immer wieder der Effekt, mehr Fokus, mehr Energie für das Positive, für das Wertvolle. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Also es ist ja kein Geheimnis, aber das ist, glaube ich, etwas, was ich erlebt. Ich habe hab, vor 2 Jahren habe ich diesen Workshop schon mit einem Vorstand gemacht, 20 Leute, großes deutsches Unternehmen. Und die kamen hinterher zu mir und haben gesagt, Herr Geht, und diese Übung dauert 10 Minuten. Du hast in 10 Minuten den ersten Effekt. Die sind hinten nach 3 Stunden, das war so ein 3-stündiger Workshop, die sind hinterher zu mir gekommen und haben gesagt, wir durften in unserer ganzen Karriere noch nie streichen. Wir durften noch nie löschen. Wir haben es strukturell nicht in unseren Abläufen, dass wir wirklich aktiv hingehen und sagen, wir löschen. Und dadurch kommt die Überforderung meiner Beobachtung nach.
Sehr spannend, also wirklich total spannend. Was mir aufgefallen ist, ist, dass du beim Löschen und Nein sagen nicht nur von Tätigkeiten, sondern auch von Sichtweisen sprichst. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Weil man ja häufig sagt, wenn du eine Sichtweise veränderst, dann veränderst du viel, viel mehr, als wenn du jetzt nur ein einzelnes Verhalten änderst. Wenn ich also, ich frage dich jetzt mal so aus den ganzen Beispielen, weil du ja so einen großen Überblick hast darüber, was typischerweise gestrichen werden kann. Wenn ich nur eine Tätigkeit oder Sichtweise löschen könnte, welche hätte deiner Erfahrung nach die größte Wirkung auf meine Produktivität?
Das zum Glück kann ich nicht beantworten, weil das eben wirklich dann von Person zu Person, von Unternehmen zu Unternehmen und auch Branche zu Branche unterschiedlich ist. Aber vielleicht eins der für mich beeindruckendsten Beispiele, und das hängt, da hängen halt Tätigkeit und Sichtweise total eng miteinander zusammen, ist ein Handwerksunternehmer in der Bautrocknung. Für mich ein bis dahin völlig unbekanntes sozusagen Geschäftsfeld. Und das heißt, wenn irgendwo Wasserschäden sind, und das erleben wir ja zurzeit immer häufiger, Überflutungen, Wasserschäden, dann kommt er und muss eben teilweise ja ganze Fabrikhallen trockenlegen. Und klassischerweise waren halt immer 64 Löcher, brauchte man, um eine große Halle zu trocknen. Und er hat angefangen, und zwar mit dem Hintergrund, er hat seinem Sohn bei der Geburt versprochen, ich habe mehr Zeit für dich. Also nach 25 Jahren Unternehmertum hat er für sich beschlossen, er will weniger arbeiten als Unternehmer und das auch allen seinen Mitarbeitern ermöglichen. Also haben sie angefangen zu experimentieren und haben festgestellt, mit 32 Löchern schaffen sie dasselbe Ergebnis. Aber 64 ist halt der Status quo. Das ist aber einfach mal eine Halbierung des Aufwandes mit demselben Ergebnis. Und die Sichtweise ist eben diese Gewohnheit, ich muss 64 Löcher bohren. Und wenn ich diese Sichtweise, und deswegen ist es halt von Branche zu Branche und Tätigkeit zu Tätigkeit unterschiedlich, wenn ich diese Sichtweise in der Brille habe und meine, es geht nicht anders und auch nicht. Und jetzt kommt die zweite Sichtweise hinzu. Ich könnte ja mal experimentieren. Ich könnte ja mal gucken, wie geht es anders und wie geht es anders? So, da kommt die nächste Sichtweise hinzu. Habe ich in meiner Brille, ich rede ja von der, ne, von der Brille, von der Sichtweisenbrille, weil wir alle haben ja quasi unsichtbare Kontaktlinsen oder unsichtbare Brillen mit allen unseren Erfahrungen. Und wenn unsere Erfahrung eben sagt, 25 Jahre, 64 Löcher, ist es halt extrem wichtig, dass wir in unserer Sichtweisenbrille auch das Wissen haben oder die Sichtweise, okay, egal was es ist, ich kann immer experimentieren und ich werde immer zu einem neuen Ergebnis kommen. Und das hat der Unternehmer halt gemacht und jetzt bohren sie halt 32 Löcher. Nebenbei haben sie zum Beispiel auch alle Werkstattwagen gleich eingerichtet. Auch super faszinierend. Er sagt, du glaubst gar nicht, wie viel Zeit wir dadurch sparen, dass du nicht mehr in jedem Werkstattwagen suchen musst. Du weißt zuverlässig, in jedem Werkstattwagen ist alles gleich eingerichtet. Sowas zum Beispiel.
Das ist ja zum Beispiel auch was, was in vielen Unternehmen, also nehmen wir mal, da fällt mir gerade sowas ein. Wenn man eine gleiche und ordentliche Dokumentenablage hat, und ich kenne halt Unternehmen, die eigentlich sehr produktiv sind, aber da macht es jeder, wie er will, ne?
Ja.
Die Leute, die diese Projekte machen, sie verzweifeln, weil da zwei Dinge aufeinander prallen, die sehr, sehr hohe Autonomie versus eben genau dieses, dass man nicht suchen muss. Also das ist ja das, was der Werkstattwagen macht, ne? Du kannst jeden Wagen nehmen und keiner muss suchen, weil immer ist alles am gleichen Ort. Es ist vollkommen egal, ob du Wagen 1, 2, 5 oder 10 hast, ne?
Genau.
Wenn du jetzt heute als Team auf die Straße gehst. Und wenn du jetzt aber in einem Unternehmen, wenn jedes Team bei 20 Teams eine eigene Ablage hat, dann findet sich keine Sau zurecht und man hat ständig Friktion und Schwierigkeiten. Ne? Ja.
Und das Faszinierende ist, dass ja alles Kosten sind, die aber nicht sichtbar sind. Also dieses Suchen, ja, wenn 150 Leute jeden Tag nur 15 Minuten mit Suchen verschwenden, ja, was bedeutet das an Kosten in einem Monat und in einem Jahr? Und da hat mich Shopify halt besonders fasziniert als Beispiel. Da hat ein Entwickler gesagt, sag mal, Leute, spinnt ihr eigentlich? Noch ein Meeting und noch ein Meeting. Wisst ihr eigentlich, was das kostet? Haben die alle gesagt, nö, wissen wir nicht. Woher denn? Und der hat dann eine Google Chrome Plugin programmiert, nur Shopify intern. Und so dass neben dem Kalender wurden immer gleich die Kosten gezeigt. Das heißt, er hat jeder Mitarbeiter mit Kosten hinterlegt, je nach Gehaltsstufe. Und wenn jetzt jemand ein Meeting anberaumt hat und Leute eingetragen hat, sind direkt daneben die Kosten aufgeploppt. Und das waren dann halt sehr schnell 600 US-kanadische Dollar, 1600 kanadische Dollar, wo er gesagt hat, keiner würde einfach mal abends 1600 kanadische Dollar verprassen beim Essen, aber in Meetings jeden Tag regelmäßig ständig. Und die haben es wirklich geschafft, durch diesen einen Plugin und die Sichtbarmachung der Kosten, dass sie inzwischen 322.000 Stunden Arbeitszeit pro Jahr einsparen. Weil einfach die gesagt wird, nee, also für diese Fragestellung lohnen sich nicht diese Kosten. Dann müssen wir das anders regeln. Ja, und das ist
spannend, wenn man das sichtbar macht, weil das bestätigt ja jetzt wieder deine These mit der Brille, ne? Also einerseits wollen wir Tätigkeiten löschen, aber dann wollen wir Sichtweisen löschen beziehungsweise ersetzen, ne? Eigentlich ist es ja nicht unbedingt, dass man sie löscht, sondern dass man sagt, die Sichtweise, Meetings kosten nichts, wird ersetzt durch die Information, so viel kostet dein Meeting.
Genau.
Also das sind sozusagen die Opportunitätskosten. Ja. Und dann kannst du immer fragen, das heißt ja nicht, dass wir sagen, keine Meetings mehr. Sag nur, überleg mal, erstens, brauchen wir das Meeting? Zweitens, muss es so lang sein? Ja, das ist ja häufig, also es gibt meiner Erfahrung nach zu viele Meetings, die auch noch in der Mehrzahl der Fälle zu lang sind.
Ja.
Und ja, tolles Beispiel. Was würdest du sagen, du sprichst ja davon, überflüssiges Streichen, Produktivität steigern. Das hast du jetzt an diesem Beispiel, finde ich, sehr eindrucksvoll gezeigt. Shopify-Beispiel, super, kann man sich ja vorstellen, was die durchschnittliche Arbeitsstunde bei Shopify kostet, ne? Das wird nicht unter 200 Euro sein, ja, wenn man das brutto rechnet. Das sind hochbezahlte Entwickler etc., ja, dann macht man mal eben die Rechnung, ne? Dann sind das also 60 Millionen Euro, die sie nur eingespart haben, dass sie dieses kleine Plugin gebaut haben, ne? Plugin hat er wahrscheinlich auf der linken Arschbacke programmiert und hat letzten Endes, selbst wenn man diese Rechnung anrechnet, wahrscheinlich irgendwie unter 1000 Dollar gekostet, spart 60 Millionen, ne?
Ja.
Die sie dann produktiver arbeiten können und entstresster arbeiten können.
Ja. Ja.
Wenn du jetzt überlegst.
Ganz kurz einen Satz dazu noch. Und es ist eben häufig medial, wird dann auf die Mitarbeiter quasi, wie soll ich sagen, eingeprügelt, die machen ja zu viele Meetings. Aber es ist die Aufgabe der Führungskräfte, genau das zu tun, was Shopify gemacht hat, es sichtbar zu machen. Und dadurch wurde ja die Verhaltensänderung, da wurde nicht gesagt, macht mal weniger Meetings, sondern wir zeigen euch, ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wir zeigen euch, was es kostet. Und ihr könnt dann selber einschätzen, lohnt sich das Meeting? Und die Mitarbeitenden sagen dann, natürlich nicht. Das
damit
ist mir
die
halt immer...
eigenverantwortlich besser ein, ne? Das ist ja
Genau.
der eigentlich der Punkt.
Genau.
Wenn du jetzt den Leuten den Rahmen verbesserst, indem du ihn einfach transparent machst, ne, dann entmündigst du ja nicht gleichzeitig, weil das ist das, was häufig durch Regeln passiert, ne, ja. Sondern was hier jetzt passiert, ist ja keine Regel, sondern es ist einfach nur eine Transparenzmachung. Und das ist viel besser als jede Regel.
Ja.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Kreatives Potenzial ist der dritte Nutzen, den du sagst, ne? Also Produktivität steigern und kreatives Potenzial sind so die beiden großen Nutzenkomponenten. Welche drei Strategien, die du propagierst oder die du sozusagen auch entdeckt hast, haben die höchste positive Wirkung auf das Freisetzen von kreativem Potenzial?
Zeit und Ressourcen. Ich bin ja tatsächlich, ich komme ja aus dem Innovationsmanagement und habe 10 Jahre lang Innovationen in Unternehmen begleitet und habe immer wieder festgestellt, dass so ein, wie soll ich sagen, so eine Grundannahme gerade in der Geschäftsführung vorherrscht. Ja, seid mal innovativ, macht mal. Und dann wird aber erwartet, dass es nebenbei passiert. Und das passiert nicht. Es wird nicht passieren. Warum auch? Wenn ich zu 100% mit meinen laufenden Tätigkeiten ausgelastet bin, werde ich in der Regel im Unternehmen nicht innovativ sein. Es ist die Aufgabe des Unternehmers, der Unternehmerin oder die Strukturen schaffen, die Führungskräfte, Freiräume freizuräumen, damit Mitarbeitende kreativ sind oder eben auch neue Tools anwenden. Ich will ein Beispiel sagen, Itemis, die haben das Prinzip 4+1, 4 Tage Arbeit am Projekt, ist eine große Softwarefirma, einen ganzen Tag pro Woche pro Mitarbeiter Fortbildung. Das sind 13.600 Fortbildungstage in dem Unternehmen. Würden die allermeisten Unternehmer sagen, zu teuer. Itemis zieht das durch und hat dadurch 3 Vorteile, nämlich 120 Softwareentwickler in einem Jahr eingestellt, wo alle sagen, gibt ja keine Markt. Doch, die gibt es, aber die brauchen halt guten Grund zu kommen. Zweitens, keine Fluktuation. Drittens, immer das neueste Know-how für die Kunden. Das ist extrem produktiv fördernd. Aber auch hier wieder, da wird eben nicht gesagt, seid mal innovativ, bildet euch fort, sondern die Firma schafft den Rahmen, dass alle innovativ sein können durch neues Wissen. Und eine andere Firma in Leipzig, eine Filmfirma, da hat der Geschäftsführer gesagt, ihr habt 2 Tage frei. Das bedeutet ja erstmal Kosten. Sie können keine Projekte umsetzen, sie können keine Filme realisieren, sie haben keinen Kundenkontakt. Ihr habt 2 komplette Tage frei. Beschäftigt euch, das war vor 1,5 Jahren, beschäftigt euch mit allen KI-Tools, die für euren Geschäftsbereich, also Schnitt, ist eine Filmfirma, Schnitt, Produktion, Bilder, Ton und so weiter, was dafür relevant ist. Und alle quasi Gruppen im Unternehmen haben Tools gefunden, die heute dazu führen, dass sie Filme viel kostengünstiger machen können, auch für Kunden. Sie sparen alleine bei Sprechern 250.000 Euro im Jahr ein. So bedeutet aber im Umkehrschluss, sie gewinnen heute mehr Kunden, weil sie bestimmte Projekte heute günstiger realisieren können. Aber der Ausgangspunkt war nicht, seid mal kreativ oder beschäftigt euch mal mit KI-Tools, sondern der Geschäftsführer hat ihnen 2 volle Tage Zeit freigeräumt, sich damit zu beschäftigen.
Und 2 Tage im Monat oder in der Woche?
In dem Fall waren es wirklich erstmal nur 2 Tage einmalig. Dann haben alle Geschäftsbereiche KI-Tools quasi ab Januar 23 eingeführt in ihren Geschäftsbereichen. Also sie haben 2 Tage jeweils experimentiert, dann das eingeführt. Und jetzt wird halt kontinuierlich weiter geguckt und weiter verbessert. Also quasi monatlich wird geguckt, gibt es, wie ist die Entwicklung? Da kommen ja ständig neue Tools raus. Aber die Initialzündung waren tatsächlich diese 2 Tage
Also ja, ein unheimlich Ende kleines Invest eigentlich, ne? Wenn man
richtig,
bedenkt,
richtig,
ne? Das ist ja,
richtig.
also ist ja eher, der, ist ja, als ob alle 2 Tage feiern gehen, ne?
Genau.
So gehen sie halt alle 2 Tage völlig begeistert, hauen die da alle rein in die
richtig.
In recherchieren und cool. Ja, es gibt ja Unternehmen, die das, also ich habe immer 3M im Kopf, ne? Die seit Jahren halt 20% der Zeit müssen die Leute mit Blue Sky Projekten, die sie selber definieren, verbringen und deswegen so eine hohe Innovationsrate.
Ja, und das ist aber auch dazu noch einen Satz ergänzen, weil ja auch da immer wieder öffentlich behauptet wird, die Deutschen seien nicht mehr innovativ, weil sie faul seien. Und ich sage, abgesehen mal jetzt von den Patentanmeldungen, die das ja auch widerlegen, aber sagen wir mal grundsätzlich, wer überlastet ist im Job, wer 120% schon leisten muss mit den Standardaufgaben, der hat gar keine Kapazitäten. Und ich kenne kein Beispiel, auch jetzt sowohl aus Erzählung als auch aus eigenen Erfahrungen, wenn du den Mitarbeitenden Freiräume freiräumst, werden Menschen aktiv und produktiv und innovativ. Aber wenn du sie 100% auslastest, können sie das nicht, weil sie wollen ja ihre Aufgaben zu 100% erledigen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz großes Missverständnis, dass ich glaube, es liegt an der Überlastung, dass wir vielleicht weniger innovativ sind und auch in bestimmte Krisen reinschlittern und nicht an der grundsätzlichen Innovationsfeindlichkeit.
Nee, das ist, glaube ich, auch, das ist auch einfach zu einfach gedacht, ne?
Genau.
Der finde deine Analyse gut. Ich positioniere mich ja als der Problemlöser für den Fachkräftemangel und helfe Chefs und Inhabern dabei, bessere Arbeitgeber zu werden und so das Problem für sich zu lösen. Wo würdest du sagen, liegt die Schnittmenge zwischen dem, was ich tue und dem, was du in Smart Arbeiten propagierst?
Naja, also ganz, ganz klar, die Attraktivität eines Unternehmens lebt halt von gesunden Menschen und entlastete Menschen. Das alles ist alles statistisch gut belegt. Entlastete Menschen sind gesünder, haben weniger Krankentage. Dadurch sind sie übrigens auch völlig unabhängig von der Arbeitszeit mehr im Unternehmen. Also diese Debatte, wir müssen alle mehr arbeiten, ist Quatsch, weil dann sind mehr Menschen mehr krank, dann arbeiten sie ja nicht mehr. Also die eigentliche Mehrarbeit und mehr Energie kommt durch Entlastung, durch Erholung. Da gibt es auch ein schönes Buch, Powern und Pausen. Ist ja auch ein bewährtes Sport, also sozusagen Verfahren bei Sportlerinnen und Sportlern, Powern und Pausen. Und das Faszinierende ist, alle Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die eben schon gestrichen haben oder die ihre Prozesse aufbereitet haben, wie eine SKS-Steuerberatung in Dresden oder Buddypro in Kiel oder eine Itemis oder auch Sons of Motion Pictures in Leipzig, die haben ja alle keinen Fachkräftemangel. Die haben ja einen Zustrom, die werden O-Ton, wir werden überrannt von guten Bewerbern.
Ja.
Weil eine gute Unternehmenskultur, eine aufgeräumte Unternehmenskultur, die spricht sich halt rum. Oder so wie du ja auch sagst, lächelnde Mitarbeitende, die erlebt man halt, wieso redest du, ja, alle, ich stell dir vor, 5 Leute sitzen am Stammtisch und 4 jammern über ihren Arbeitgeber und einer lächelt die ganze Zeit. Ja, wo dann irgendwann kommt die Frage, wieso lächelst du eigentlich so, wieso geht's dir
Klar.
so gut? Ja, also das heißt, ich glaube, das unterschätzen viele, viele Arbeitgeber. Menschen reden. Und entweder reden sie positiv, aber dafür musst du halt auch Fakten schaffen, oder sie reden negativ. Und warum sollte ich mich bei einem Unternehmen bewerben? Und ich meine, auch wenn es natürlich einen internationalen Arbeitsmarkt gibt und natürlich kann ich auch von München mich nach Hamburg bewerben, aber die allermeisten arbeiten ja doch in der Region, wo sie wohnen.
Klar.
Und wenn ein Unternehmen in der Region einen schlechten Ruf hat, dann haben die auch zu Recht einen Fachkräftemangel. Und
Ja.
das unterschätzen, glaube ich, viele Unternehmen.
Absolut. Meine Vision ist, da sind wir ja gerade dabei, sind wir gerade dabei, 1 Million mehr lächelnde Menschen am Arbeitsplatz. Und ich definiere das als solche Menschen, die vorher unzufrieden waren oder einfach nur zufrieden und die jetzt begeistert sind von ihrem Arbeitsplatz. Welche Ideen hättest du spontan, wie man eine solche Transformation von ganz vielen Unternehmen bewerkstelligen kann? Ne? Weil ich bin unterwegs und ich werde, wenn ich jetzt so weitermache, wie ich im Augenblick weitermache, dann werde
Und
ich das
schaffst du das mit der
Ziel
Million?
niemals erreichen. Ich werde
Ja.
ein paar Ich werde vielleicht ein paar tausend
Ja.
schaffen, aber
Ja.
nicht die Millionen, ne? Und da du ja
Ja.
so ein kreativer Mensch bist, und ich denke darüber jetzt schon viel nach, aber
Ja.
würde ich ganz gerne mal von dir hören, was du da für Ideen hast.
Das Faszinierende ist, dass mir tatsächlich diese Unternehmen die Arbeitszeit entlastet haben. Also wenn ich dann gefragt habe, ich hatte ja auch so einen Fragekatalog und die letzte Frage war dann immer, was ist das, was für dich sich am sichtbarsten verändert hat? Und tatsächlich kam am häufigsten sozusagen der abschließende Satz, die Stimmung ist so unfassbar viel besser, wie ich es nie hätte für möglich gehalten. Und zwar quer durch alle Branchen, ob Handwerksbetriebe oder Hotellerie, Gastronomie, das war immer wieder die Stimmung. Und da sind wir ja direkt bei deinem Lächeln. Das heißt, oder auch ein Hotelier hat mir letztes Jahr gesagt, wir können das an Gästebewertung messen. Wir haben unsere Mitarbeitenden entlastet und dann nach einem Jahr haben wir festgestellt, wir haben 1400 Gästebewertungen bekommen und die sind so, so, so viel besser als vorher. Wir kriegen dadurch mehr Gäste, wir kriegen dadurch mehr Umsatz und Gewinn, damit können wir wieder mehr Leute einstellen. Thema Fachkräftemangel. Also diese Entspannung zeigt sich, also die Kundinnen und Kunden, die Gäste erleben diese Entspannung und dadurch wird der Service so viel besser. Und beginnt halt immer mit der Entlastung und auch der Möglichkeit, quasi mit mehr Energie das zu tun, was im Unternehmen wertvoll ist. Und das ist ein ganz klarer Kausalzusammenhang, der meiner Meinung nach gut belegt ist.
Also den habe ich auf jeden Fall gekauft, und für mich auch ganz ganz nachvollziehbar und klar. Wenn man jetzt aber hergeht und sagt, man möchte das vervielfältigen und skalieren und da irgendwie einen Hebel dran bringen, was hast du für Ideen, wie man das sozusagen, ja, multiplizieren, skalieren, wie auch immer kann?
Also da steht und fällt natürlich meiner Meinung nach alles mit Personen der Öffentlichkeit. Ich finde es weil ja viele politisch Verantwortliche über Leistungsverweigerung reden, der Menschen im Land. Meiner Meinung nach ist es eine der größten Leistungsverweigerungen vieler politisch Verantwortlicher, der arbeitenden Bevölkerung, die sie finanzieren, vorzuwerfen, wir würden Leistungsverweigerung betreiben, anstatt dass die politisch Verantwortlichen, die ja dann auch wieder medial ständig zitiert werden, positive Botschaften verbreiten und zum Beispiel darüber reden, dass wir im letzten Jahr so viele Patente angemeldet haben beim Europäischen Patentamt wie nie zuvor, dass wir letztes Jahr so viele Erwerbstätige in Deutschland hatten wie nie zuvor. Diese Botschaften erwarte ich von politisch Verantwortlichen und auch anderen Prominenten, statt dieses permanente Gejammer und permanente Eindreschen auf die Bevölkerung. Ich finde, das ist die größte Leistungsverweigerung und dadurch kommen natürlich entsprechende Schlagzeilen, die aber statistisch falsch sind und auch dazu führen, dass Menschen schlechte Laune bekommen. Und ja, und das ist aber das Mediengeschäft. Das Mediengeschäft springt natürlich auf die Meinung der Meinungsmacher. Und von denen erwarte ich, dass sie mehr über die realen, nicht, also so wie du ja vorhin auch gesagt hast, es geht mir überhaupt nicht darum, Dinge schön zu reden, aber die schönen Dinge stärker ins Bewusstsein zu bringen, denn die sind da. Und das führt dann auch zu einer Gesamtstimmung, wenn ich sage immer, mein Wunsch ist es 50-50. Ja? Und 50-50 ist realistisch, aber
Also
nicht,
50-50-50 positiv kritisch.
richtig, aber nicht 90-10 oder 95-5, so wie es aktuell ist. Das finde ich unverantwortlich und das regt mich auch wirklich auf. Und bis dahin, dass zum Beispiel die letzten vier Verkehrsminister die Deutsche Bahn zugrunde gewirtschaftet haben und damit ja für Millionen Menschen, die gerne Bahn fahren oder darauf angewiesen
Ich
sind,
bin einer von denen.
ja, ich auch, Zeit verschwenden.
Ja, Zeit verschwenden bis hin, dass ich halt dann gar nicht mehr Bahn fahre, weil ich
Ja?
meine Termine nicht einhalten kann, ne? Also, oder was weiß ich, vorab fahren muss, damit ich den Termin am nächsten Mittag in Frankfurt einhalten kann, ne? Ist ja verrückt.
Genau. Und
Verrückt.
wir finanzieren diese Menschen, die dann verantwortlich sind und die Verantwortung natürlich nie übernehmen, verantwortlich sind, dass Millionen Menschen jeden Tag Zeit verschwenden. Ob es jetzt 10 Minuten sind oder Stunden, das ist ja die Realität. Ein Mensch, also, ja, wenn wir über Führungskräfte reden, ist, und das regt mich halt auf, das ist die Leistungsverweigerung und nicht der einzelne Lokführer oder der einzelne, weil die Leute, die im Zug sitzen, die leiden ja mit.
Absolut, absolut.
Ja? Die den
du
Service.
Du müsstest mal mit so einem Verkehrsminister in einer Talkshow bei Maybrit Illner sitzen. Das würde ich mich gerne, das würde ich mir sehr, sehr gerne ein. Die laden immer die falschen Leute ein.
Ne? Ja,
die
ja.
haben Verantwortung, ne? Also
natürlich.
Die Medienmacher
natürlich.
Haben auch eine Verantwortung.
Richtig.
Ich habe jetzt noch ein, zwei Abschlussfragen.
Ja.
Wir könnten wieder noch eine Verlängerung machen, ne, Martin, weiß ich.
Aber die leiten wir diesmal.
Die deleten wir jetzt diesmal. Was sind die wesentlichen Gründe dafür? Das passt jetzt total gut. Was sind die, würdest du sagen, also meine Frage habe ich gestellt, bevor wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Ich formuliere sie trotzdem mal und schauen, ob es noch zusätzliche Gründe gibt. Was sind die wesentlichen Gründe dafür, warum wir Deutschen so relativ unzufrieden sind und die Stimmung eher negativ? Ist das alles extern? Sind das die Meinungsmacher, die dafür verantwortlich sind, dass das so ist? Oder gibt es auch noch andere Gründe?
Naja, ich glaube schon, dass unterschätzt wird, wenn du jeden Tag, also oder jede Stunde in den Nachrichten, wenn du dieses Negative, ist ja eine Propaganda. Ja? Es ist ja eine Propaganda des Negativen. Und wenn du das ständig hörst und es glaubst, also ich bin ja derjenige, der dann eine Zahl hört und einfach mal zum Statistischen Bundesamt geht, ja, wir haben, wenn ich Leute öffentlich frage, haben wir heute weniger Erwerbstätige als vor 10 Jahren oder mehr, dann sagen wir 90% weniger, weil es die öffentliche Meinung ist. Und ich sage dann, nein, wir haben seit 30 Jahren eine kontinuierliche Steigerung. Wir haben heute so viele Erwerbstätige wie nie zuvor. Glaubt mir, also ich meine, ich sage dann, hier ist der Link, hier ist das Statistische Bundesamt, schau nach. Aber die öffentliche Meinung ist einfach viel, viel stärker. Und insofern, und dann, ja, ich glaube, es ist schon auch, weiß ich nicht, ob es ein Charakterzug ist, so dieses Jammern und letztendlich spielt da auch das Thema Dankbarkeit rein. Wir sind immer noch eins der reichsten Länder der Welt. Übrigens, dieses Jahr wurden so viele Dividenden ausgeschüttet wie nie zuvor. Auch, ne, so von wegen, die Insolvenzen steigen langsam, sind mehr als letztes Jahr, aber sind nur halb so viele wie vor 10 Jahren. Also, das heißt, man muss alles auch mal in Relation setzen und nicht so, ja, diese Untergangsstimmung ist einfach eine Stimmung und es gibt scheinbar Leute, die haben Bock auf diese Stimmung, aber ich habe darauf keinen Bock. Und deswegen schreibe ich die Bücher, um letztendlich auch dagegen zu halten.
Großartig. Damit sind wir beim Ende. Ich wünsche dir erstmal, dass du ganz, ganz viele Leute erreichst mit deiner Delete-Strategie. Und ich werde mir das auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben und gegebenenfalls schauen, wie ich auch solche Aspekte davon in meine Programme mit einfließen lassen kann, weil du hast mich überzeugt, dass das einen riesigen Einfluss auf die Stimmung hat und damit auf die emotionale Verbundenheit. Das finde ich total toll. Wenn Menschen jetzt mit dir Kontakt aufnehmen müssen, die wollen vielleicht einen Vortrag von dir haben oder ähnliches, wie können die dich erreichen?
www.martingeht.de oder einfach über LinkedIn, Instagram, überall Martin Geht, Provotainment bin ich einfach zu finden.
Super, ich danke dir.
Danke
ganz
dir.
Viel Erfolg mit dem Buch,
Dankeschön.
Ne? Und mit der Delete-Strategie und
Dankeschön.
Auf ganz bald.
Auf bald.
Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie Christian Konrads Arbeit durch eine Bewertung auf iTunes.